Kunstradio, Radiokunst.
Zum Nachtkonzert beim zweiten Herbstzeittonabend darf ich Sie herzlich begrüßen. Am Mikrofon ist Wolfgang Praxmeier. Wir senden live aus dem Studio 2 im Radio Kulturhaus. Zunächst die österreichische Erstaufführung von Jean Baccion von Karl-Heinz Essel. Und nach einer zweiten verkürzten Fassung desselben Stücks Wolfgang Mitterers Orgelwerk Mixtur, das im ersten Teil dieses Konzerts vor etwa einer Stunde uraufgeführt wurde. Informationen und Bilder über dieses Konzert mit Karl-Heinz Essel können Sie übrigens auch im Internet finden unter www.essel.at und weiters im ORF Kunstradio Sting.at ORF Kunstradio. Eine Metakomposition für ein Ensemble von 3 bis 7 Solisten nennt Karl-Heinz Essel sein Jean Baccion, ein auf Improvisation aufgebautes Stück, bei dem jeder der Musiker über einen Computermonitor mittels verschiedenster Parameter zu seinen Aktionen angeregt wird. Gesteuert werden die Abläufe über einen zentralen Computer, den Karl-Heinz Essel selbst bedient, also quasi dirigiert. Eine Partitur im herkömmlichen Sinn gibt es nicht. Sie entsteht in Real-Time durch die verschiedenartigen Strukturen im Computerprogramm, das Essel übrigens selbst entwickelt hat. Die Musiker sollen allerdings nicht gesteuert, sondern optisch animiert sein. Daraus entsteht das weite Feld der Möglichkeiten, wie der Titel des Werks auch übersetzt werden könnte. Nun darf ich Ihnen die Musiker vorstellen. Burkhard Stangl, E-Gitarre, Gene Coleman, Bassklarinette, Radu Malfatti, Posaune, Mary Oliver, Violine und Viola, Elisabeth Flunger, Schlagwerk und Richard Barrett, Keyboards und Klavier. Geleitet wird die Aufführung von Karl-Heinz Essel.
Thank you.
Sessel, Chant d'Action, für computerkontrolliertes Ensemble. Und zwar dies die österreichische Erstaufführung live im Rahmen des Herbstzeitton im Radio Kulturhaus. Unter der Leitung des Komponisten spielten Burkhard Stange, Werner Daffeldecker, Radu Malfatti, Mary Oliver, Elisabeth Flunger und Richard Barrett. In etwa 10 Minuten gibt es eine zweite, verkürzte Fassung dieses Stücks. Ein durchaus interessanter Vergleich. Was geschieht mit diesem Material? Wie verändert es sich? Wie entwickelt es sich? Zu seiner kompositorischen Arbeit, vor allem an diesem Stück, habe ich mit Karl-Heinz Essl ein Gespräch geführt. Meine erste Frage an ihn war, der Computer als Inspirationsmaschine, ein Zitat von bzw. über Karl-Heinz Essl, wo liegt die Betonung? Bei der Inspiration oder bei der Maschine?
Der Hauptaugenmerk für mich ist weniger das Maschinelle, was mich ja nicht interessiert, weil es absehbar ist, sondern das Inspirative, das Unbekannte, das Ungewisse, was immer eine Herausforderung bedeutet. Gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Zustand zu erreichen, also nicht nur mit neuen Technologien, die man kreativ einsetzt, sondern auch im Umgang mit Musikern oder Künstlern aus anderen Richtungen, die einen mit neuen Dingen konfrontieren, auf die man noch keine Patentrezepte entwickelt hat und die einen zu neuen Ufern führen mögen. Das gleiche halt auch in der Auseinandersetzung mit neuer Technologie, wobei ich allerdings einschränkend dazu fügen muss, dass ich nicht damit meine, dass man jetzt Standardsoftware einfach bedient. Ja? Ich denke mal, dass man hier wirklich auch kreativ im Schaffen von solchen Software-Environments sein muss, zu Deutsch. Man muss eigentlich programmieren.
Das heißt, Sie machen sich Ihre Software für all diese Abläufe selbst und mit Hilfe dieser Software wird dann gerade im speziellen Fall dieses Stück auch abgewickelt.
Ja, genau. Ich meine, natürlich, jede Software bedient sich etablierter Computersprachen. Ja? Das heißt, ich werde nicht meine Sachen jetzt in Assembler kodieren, sondern benutze High-Level Programming Languages. In dem Fall ist es eine Programmiersprache namens Max, die am IRCAM entwickelt worden ist, mit der ich schon seit vielen Jahren arbeite und viele meiner Stücke im medialen Bereich damit realisiere.
Wie weit greifen Sie in den Ablauf des Stückes ein und wie weit lassen Sie den Musikern, die ja ganz bewusst ausgewählt sind, freien Lauf, freies Spiel, dass es wirklich ein sehr großes, weites Feld wird?
Ja, in großen, weiten Feldern verläuft man sich meist. Und das ist natürlich eine sehr unerfreuliche Situation, besonders wenn das Coram Publico stattfindet.
Also auch bewusst wieder die Beliebigkeit?
Ja, ja, natürlich. Also das Feld, was diese Chant d'Action, dieses Aktionsfeld, in dem sich die Musiker und auch ich bewege, ist natürlich ein gestaltetes Feld. Es weist eine Vielzahl von Wegen auf und auch von, ich würde sagen, verschiedenen Landschaften, die durchwandert werden. Und die Musiker spielen jetzt nicht einfach ins Geratewohl irgendwas hinein, sondern bekommen auf ihren Bildschirmen ganz klare Spielanweisungen projiziert, die sie improvisando einlösen.
Wenn Sie jetzt mit diesen Bildschirmen arbeiten, mit den verschiedensten Symbolen, die aus der Computersprache kommen, die auch zum Teil eigene Symbole sind, die aber die Musiker sehr wohl verstehen, also musikalische Symbole wie Triller und ähnliches, dann ist das eine Sprache. Die andere Sprache ist das freie Spiel der einzelnen Musiker. Dürfen die eigentlich auch aufeinander oder sollen sie auch aufeinander reagieren, wenn er etwas Spannendes hört, aber gerade eine Pause sozusagen programmiert hat, dann dürfte er ja im Grunde genommen nicht spielen. Darf er jetzt quasi?
Also wir haben uns darauf geeinigt, dass er nicht spielt.
Das heißt, soweit sind Sie schon auch Dirigent und Komponist, der sagt, hier tatsächlich, nee, hier schweigen und natürlich dann spielen.
Ja, ja, weil wir versuchen auch in diesem Konzert zwei verschiedene Möglichkeiten, dieses Aktionsfeld auszutasten. Die erste Version, die lange Version, die wir eben gehört haben, besteht aus einem vorgegebenen Ablauf mit sehr genau definierten Grenzen und Wegmarken, innerhalb dessen wir uns über 35 Minuten bewegen. Wobei auch zu sagen ist, dass es bei jeder Realisation zu völlig anderen Ergebnissen kommt, aber der große formale Zusammenhang ist immer der gleiche. Im zweiten Fall, das ist das, was wir jetzt anschließend spielen werden, eine kurze sogenannte Random Version, wo es diesen vorgefertigten Weg nicht mehr gibt, sondern wir uns ganz frei in diesem Aktionsfeld bewegen und ich als Pseudodirigent sozusagen die Musiker jetzt durch diesen Weg hindurchführe, indem ich ihnen einfach Start- und Stopp-Signale auf die Bildschirme schicke.
Wäre es denkbar gewesen, vielleicht auch sinnvoll für Sie, dieses Stück in herkömmlicher Form auf Papier zu notieren?
Das ist nicht möglich, weil wenn man diese Notationen, das Notationssystem, was ich hier verwendet habe, in allen seinen Varianten auf Papier aufnotieren würde, bräuchte man wahrscheinlich einige Milliarden Seiten. Also es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Parameter dieses Notationssystems, die auch ganz bestimmte Klangstrukturen betreffen, dass man das im herkömmlichen Sinn gar nicht machen könnte. Deswegen war das eigentlich die Idee, dass man von dieser herkömmlichen Fixierung auf Papier wegkommt, hin zu einer fluiden Notation, die eben heutzutage vermittels des Computers in Echtzeit sozusagen auf den Bildschirm gebracht wird.
Zum anderen schreiben Sie aber doch immer wieder auch Stücke in herkömmlicher Form.
Ja, ich habe gerade ein Stück für die Reihe fertig geschrieben, vor 2 Tagen. Also das ist für mich auch wichtig, dass ich diese beiden Sachen gleichermaßen am Laufen sind. Weil ich glaube auch, dass die Anregungen kommen aus diesen beiden Bereichen. Ich denke mal, dass ich im Ausarbeiten von Partituren sehr viel aus diesem Bereich der Improvisation und der zufallsgesteuerten Musikgenerierung mit Computern profitiere und umgekehrt diese Aspekte von der Erfahrung mit außenorientierter und fixierter Musik auch profitieren.
Sie haben den Zufall angesprochen. Wir könnten sagen, diese Art von musikalischer Ästhetik hat es ja auch schon gegeben im Bereich der seriellen Musik und anderer ähnlicher Vorstellungen. Jetzt, wenn Sie den Zufall so stark betonen oder ihm eben so viel Freiraum geben, wo bleibt dann Ihre eigene Ästhetik, wo bleibt die präzise Vorstellung davon?
Na gut, wenn wir hier über Zufall sprechen, müssten wir schon präzisieren, dass es nicht den Zufall gibt, sondern es gibt sehr viele verschiedene Formen von Zufallserscheinungen. Einer der wichtigsten theoretischen Äußerungen über den Zufall stammt von Gottfried Michael König aus Anfang der 60er Jahre, wo er theoretisch sozusagen eine ganz seriell gedachte Vermittlung zwischen absoluter Determination und absoluter Nichtdetermination bewerkstelligt hat. Und auch mit dem Zufall, mit dem ich hier in diesem Stück arbeite, gibt es ganz verschiedene Arten von ganz freiem Zufall und sehr stark determinierten und sehr stark gelenkten Zufall, von Zufallswahrscheinlichkeiten, von Übergangswahrscheinlichkeiten. Also ich verwende alle Formen, aber nicht jetzt aus Grund eines naturwissenschaftlichen Interesses an diesen Sachen, sondern einfach, weil ich damit ganz spezielle musikalische und klangliche Strukturen erzeugen kann, die mich interessieren als emotionales Ergebnis.
Da stelle ich jetzt eine ganz banale Frage, aber Sie haben es eigentlich fast ein bisschen vorweggenommen als emotionales Ergebnis. Das heißt, Ihre Gestimmtheit im Augenblick des Musizierens mag und soll wohl auch eine gewisse Rolle spielen und demnach handeln Sie auch auf Ihrem Steuerbrett, sage ich jetzt ganz einfach einmal.
Ja, meine Gestimmtheit ist da nicht vielleicht so wesentlich. Ich denke mal, es ist wichtig, die Gestimmtheit der ganzen Gruppe, denn wir sind ja doch ein Netzwerk und wir, das Arbeiten mit den Musikern war jetzt nicht einfach im herkömmlichen Sinn vorgefertigte Strukturen abzuspielen, sondern auch in der Auseinandersetzung mit den Musikerpersönlichkeiten, die hier eigentlich als Co-Komponisten auftreten, gemeinsam zu einem gemeinsamen Gedanken zu kommen.
Haben Sie jemals die Vision gehabt, Musik zu machen ohne lebende Menschen, also nur mit Maschinen?
Ich habe ein Stück gemacht, das auch ziemlich mittlerweile ziemlich bekannt ist, die Lexikonsonate für computergesteuertes Klavier. Das ist eigentlich ein Computerprogramm, was in Echtzeit Klaviermusik generiert und was sich nie wiederholt. Und dieses Stück ist auch unähnlich. Das ist ein Extremfall. Das ist vielleicht so wie die Struktur 1a von Boulez, also wo man an die Grenzen des Fruchtlandes geht und dort einfach einmal seine eigenen Grenzen spürt. Natürlich ist das ein Extremstück, was in dieser Form nicht wiederholbar ist. Und deswegen interessiert mich eigentlich immer mehr die Verbindung von diesen beiden Ebenen. Das, wenn wir wollen, zufallsgenerierte, computergenerierte, im Zusammenhang mit Musikern, die in diese Programmstrukturen interaktiv eingreifen und sie nach ihrem eigenen Wünschen und Wollen verändern können.
Herr Essel, Sie haben dissertiert über Webern, über das Synthesedenken bei Webern.
Spielt dieses Synthesedenken in Ihrer Arbeit eine vielleicht ähnlich große Rolle? Zumal, wenn Sie eben mit Computerprogrammen arbeiten, die ja eigentlich in ihrer Präzision unverrückbar sind, wenn nicht der Computer gerade seine Späße treibt mit einem.
Ja, also die Weber-Synthese ist natürlich eine völlig andere Synthese, als ich sie bewerkstellige. Ihm ging es um die Verbindung von klassischen Kompositionsprinzipien, im Fall Bachsche Fuge und Beethovens Sonate. Das spielt in meinem kompositorischen Denken momentan keine Rolle. Synthese auf einem weiteren, auf einem höheren Ebene, das, wenn Sie wollen, das Arbeiten mit Musikern und das Arbeiten mit Maschinen, vielleicht in dieser Weise gibt es schon was. Ja? Nur möchte ich eines sagen, dass Computer auch nicht präzise sind. Ja? Also sie sind, glaube ich, wie wir alle wissen, Maschinen, die auch sehr unberechenbar sind. Und ich denke mal, dass man als Programmierer alles daran tun kann, um Repetitionen oder Vorhersehbarkeiten zu verhindern. Ich denke mal, also wenn ich mit Computern arbeite, sind die Programme und die Maschinen eigentlich völlig unberechenbar. Und das ist ein wichtiger Teil meiner persönlichen künstlerischen Ästhetik.
Dann könnte man sagen, es hat alles auch seine Unordnung.
Es hat alles seine Unordnung. Das ist vielleicht das Wichtigste.
Soweit Karl-Heinz Essel zu seiner Arbeitsweise, zu seiner Ästhetik, zu seinem Stück Chant d'Action. Sie hören dieses nun in einer kurzen, in der sogenannten Random-Fassung. Hier wird also der Zufall eine weit größere Rolle spielen als in der ersten Version. Für computergesteuertes Instrumentalensemble von Karl-Heinz Essel. In dieser verkürzten Version haben unter der Leitung des Komponisten gespielt Burkhard Stange, E-Gitarre, Werner Daffeldecker, Kontrabass, Gene Coleman, Bassklarinette, Radu Malfatti, Posaune, Mary Oliver, Violine und Viola, Elisabeth Flunger, Schlagwerk sowie Richard Barrett, Keyboard und Klavier. Im zweiten Teil dieser Sendung vom Herbstzeitton aus dem Radiokulturhaus hören Sie Mixtur für Orgel und Live-Elektronik von Wolfgang Mitterer. Ein Stück, das wir im großen Sendesaal im ersten Teil dieses Konzerts aufgenommen haben. Wolfgang Mitterer, auch er ist mit der Verarbeitung elektronischer Klänge vertraut, setzt diese allerdings in etwas anderer Form als Karl-Heinz Essel ein. Hier sind es vorwiegend gesampelte Sounds, die mit dem natürlichen Klang der Orgel vermischt werden. Mixtur von und mit Wolfgang Mitterer. Mixtur für Orgel und Live-Elektronik von und mit Wolfgang Nitterer, ein Auftrag des ORF im Rahmen von Herbstzeit Ton. Wolfgang Nitterer ist bei uns jetzt noch im Studio bis zum Ende dieser Zeittonsendung. Wolfgang Nitterer, eine Mixtur aus Orgel, elektronischen Klängen, Zuspielungen und, man sollte es nicht ganz vergessen, weil das auch beim Zuschauen eine wichtige Rolle spielt, körpereigenen Sounds. Diese Mischung ist etwas, was du eigentlich schon länger betreibst. Das Konzept ist ein sehr dynamisches und man könnte fast sagen, es ist also am Rande der Erschöpfung nach fast 30 Minuten heftigen Agierens.
Ich mag das ganz gerne, also Musik ist auch ein energetischer und psychoenergetischer Prozess und und gerade auf einer Orgel ist es auch Arbeit, also wie Schlagzeug spielen, also mit den Füßen, mit Händen, und wenn man so viele Klänge unmittelbar in Bewegung setzen will, muss man arbeiten, sonst wird es langweilig.
Wie weit rutscht dir manchmal auch deine Ausbildung so ein bisschen ins Spiel hinein? Du hast Orgel studiert und ich kann mir vorstellen, dass man das nicht ganz wegbringt, oder ist das einfach im Laufe der letzten Jahre, hast du deine eigene Sprache entwickelt, die wohl auf der Orgel, manchmal auf anderen Keyboards oder Tasteninstrumenten passiert, die aber doch weit weg ist von jeder herkömmlichen Art, Orgel zu spielen?
Naja, wenn ich zu Hause übe, dann übe ich Literatur, Bach, Messiaen, oder ich übe Improvisieren im Bachstil und solche Sachen, und die Ausbildung ist immer da, ist immer nahe. Aber ich meine, wenn ich hier eingeladen werde, neue Musik zu machen, dann will ich auch einen neuen Sound produzieren, dann will ich auch versuchen, die Orgel so zu spielen, dass sie vielleicht nicht mehr wie eine Orgel klingt, so wie man sie kennt, sondern irgendwie sie in neue Räume bringen, und natürlich ist auch alles ein Versuch, aber ich mag es auch sehr gerne, wenn es dann plötzlich man nicht mehr weiß, wo ist die Orgel, wo ist die Elektronik.
Wie weit ist der kompositorische, also der fixierte Anteil, determiniert, wie weit ist dann der improvisatorische Anteil größer als der andere?
Ich setze mir das System so auf, dass ich jederzeit Stopp machen kann, jederzeit die Textur verändern kann und jederzeit nicht, dass ein Band abbrennt oder so, das mich dann komplett bindet, sondern ich versuche mir das so aufzusetzen, dass ich ganz frei bin. Die Klänge aber, die jetzt zum Beispiel von der Elektronik kommen oder die ich mit der Orgel spiele, die sind erprobt und sind vorbereitet, und ich stelle sie nur im Moment frisch zusammen.
Das heißt, du hast ein eigenes Vokabular entwickelt, mit dem du jedes Mal Sprache oder Text neu bildest.
Ja, genau, und ich kann das auch an den Raum anpassen und an das Publikum und an die Gefühle, die ich in den Raum projizieren möchte, also in der Minute. Also ich meine, wenn man die Musik sehr stark einem System unterwirft, dann hat man nicht die Möglichkeit, sich so sehr zu kümmern um das Energetische. Und wenn man das System ein bisschen lockert, dann kann man sich viel mehr kümmern um das Energetische. Und deswegen wähle ich hier dieses mobile Konzept, das mich eben offen hält für die Situation.
Vor uns liegt eine grafisch anmutende Seite oder die Partitur, könnte man jetzt quasi sagen, die Partitur dieser Mixtur. Es gibt einige Zeichen, es gibt einige Bezifferungen und es gibt auch einige Tags, die zum Orgelspiel vom CD zugespielt wurden und diesen speziellen Mischklang ergeben haben. Wir könnten jetzt mit einem Beispiel eine dieser Zuspielungen dieser Mixtur herauslösen.
Ja, ich habe hier in diesem Stück einige, also drei kurze Stücke aus einer Produktion, die ich schon vor einigen Jahren produziert habe, Grand Jeu für Orgel Solo, habe ich einfach hier als Zuspielmaterial mir auf ein Band gelegt, und sodass ich es jederzeit auch ein bisschen starten kann und mischen kann mit den Live-Klängen. Und diese Stücke haben wir schon öfters im Radio gehört, glaube ich, und wir spielen jetzt noch einmal eines davon. Thank you.
Eine Kardinalfrage an den Organisten Wolfgang Mitterer. Ist das live gespielt gewesen?
Das war live gespielt, ja. Auf einer Orgel 1 zu 1.
Ohne Schnitt, ohne elektronische
Zugaben? Ohne Schnitt, ohne Elektronik, ohne irgendwas. Aber auf einer rein mechanischen Orgel, mit Registerzügen, mit mechanischen, mit Schleifladenregisterzügen und einer mechanischen Traktur.
Das heißt, da gehen verschiedene Effekte, die auf einer elektronischen Orgel gar nicht gehen?
Da gehen komischerweise auf den ganz alten Orgeln, die eben mechanisch waren, kann man sehr viel mehr neue Klänge machen wie auf diesen elektropneumatischen oder halb mechanischen Orgeln.
Grand Jeu war eine Produktion, die schon einige Jahre her ist. Wie groß ist deine Lust am Spielen, das große Spiel?
Meine Lust wächst, muss ich ehrlich sagen, von Jahr zu Jahr. Und ich mache auch alle Anstrengungen dafür, dass das so weitergeht, zumindest noch bis 60, dann werde ich in Pension gehen, glaube ich.
Vielen Dank, Wolfgang Mitterer. Das war unsere Übertragung vom zweiten Abend des Herbstzeittons im Radiokulturhaus in Wien, Argentinierstraße. Morgen Mittwoch gibt's ab 20.30 Uhr wiederum im Radiokulturhaus den dritten Abend mit Musik von Athanas Butrionas, Johanna Doderer, Hannes Raffaseder, Sigrid Riegebauer und Helmut Schmiedinger, sowie ab 22 Uhr ein Porträt von Luna Alkalay anlässlich des 70. Geburtstags der großen Pianistin der neuen Musik. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Wolfgang Praxmayr, technisch unterstützt von Tonmeister Christian Sodl und Aufnahmeleiterin Ruscha Kragora. Einen schönen Abend noch.